Wenn die Sprache auf Würmer kommt, rümpfen viele erstmal reflexartig die Nase. Vielleicht denken auch Sie jetzt direkt an Parasiten oder irgendwelche weißlich feuchten Wesen, die sich um sich selbst kringeln und den meisten Menschen damit irgendwie, naja, unangenehm sind. Mit etwas mehr Glück sind Ihnen Regenwürmer eingefallen oder Sie haben an Wattwürmer im Meer gedacht. In jedem Fall wollen wir hier heute eine Lanze für Würmer brechen. Wir sprechen über schillernd bunte Arten im Meer und über Würmer, die eher aussehen wie prächtige Blumen. Wir tauchen ab in die Tiefsee und wir sprechen darüber, warum die Vielfalt dieser Tiere uns alle angeht, nämlich dann, wenn sie ein Indikator dafür sind, wie es dem Ökosystem, in dem sie vorkommen, geht. Außerdem erwarten Sie jede Menge Fun Facts zu Würmern, denn in dieser Folge ist ein Experte zu Gast, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Begeisterung für Würmer in die Welt zu tragen. Ekin Tilic, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist in dieser Folge von Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und jetzt fangen wir mal an mit deinem Usernamen sozusagen, Accountnamen auf Instagram. Spineless Guy, der Typ ohne Rückgrat, könnte man böserweise sagen.
Genau. Ist die Frage, wie ich dazu kam mit dem Namen, ja, das weiß ich leider auch nicht mehr. Ich habe damit angefangen, nach der Promotion war ich als Postdoc in USA und habe da angefangen, viele Tiere zu fotografieren und habe dann die Bilder immer ins Netz gestellt und ins Instagram und dann, ich fand das immer sehr faszinierend. Also ich bin eigentlich eher so ein visueller Typ und mich hat das auch immer diese Ästhetik der Natur fasziniert und dann wollte ich das irgendwie mitteilen. Aber ich hatte da jetzt keine großen Ambitionen, irgendwie so ein Science Communicator zu werden oder so. Es war auch eher am Anfang eher so privat mit Freunden und irgendwann habe ich dann mehr und mehr Follower bekommen, die dann halt die Wurmbilder so toll fanden.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Du fotografierst, wenn du sagst Tiere, ja nicht irgendwie Hunde, Katzen oder so, ja, was ich auch viel finde auf Social Media, sondern eher spineless, eben diese Wirbellosen, vor allem Würmer.
Ja, das stimmt. Ab und zu macht mein Hund manchmal auch so einen Gastauftritt, aber es sind in erster Linie Würmer. Es ist natürlich so, dass viele Leute sich darunter nichts vorstellen können, wie so Tiere aussehen können. Und das ist das, was mich auch so fasziniert, weil man dann die Möglichkeit hat, irgendwie Sachen zu zeigen, die man vielleicht sonst nicht sehen würde.
Und es sind jetzt nicht Wurmbilder, wie man sie sich vielleicht vorstellt im ersten Moment. Du hast nicht den Regenwurm oder irgendeinen anderen Wurm auf deiner Hand oder ne, irgendwie so lame, weiß ich nicht, den Wattwurmhügel oder so, sondern das sind ja ganz besondere Bilder, die du oft mit sehr viel Aufwand herstellen musst erstmal. Was sind das für Bilder?
Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen... Ich bin eigentlich eher ein Morphologe, also ich habe angefangen, mich mit der Feinstruktur von Tieren zu beschäftigen, also von Würmern und da macht man natürlich sehr viele hochauflösende Aufnahmen mit Elektronenmikroskopie, mit Histologie oder mit verschiedenen Methoden, wo man gewisse Strukturen zum Leuchten bringt und so weiter. Und das hat eine gewisse Ästhetik und das hat mich auch immer fasziniert und das wollte ich dann mit meinem Instagram-Account auch zeigen. Es gab aber natürlich auch, es gibt auch viele Makroaufnahmen, die man durchs Bino macht. Diese Tiere sind oft relativ klein.
Bino ist Binokular.
Binokular, genau. Ja. Diese Tiere sind oft relativ klein, das heißt, man muss es auch sehr doll vergrößern. Und die können sehr bunt sein, haben tolle Muster und das ist natürlich etwas, was man sonst so mit bloßem Auge nicht sehen würde.
Also wenn Sie können... Klicken Sie sich doch jetzt direkt mal rein und gucken diese Bilder durch, während wir sprechen. Ich glaube, das untermalt auch nochmal herrlich dieses ja nur Hörmedium. Ich reiche jetzt mal nach, was und wer du bist hier bei Senckenberg. Leitest du innerhalb der Marinenzoologie, also der Abteilung, die sich mit Leben, tierischem Leben im Meer beschäftigt, die Sektion Marine E-Vertebraten 2, klingt ein bisschen kryptisch so, aber ist einfach ein Teil der wirbellosen Meerestiere. Mhm. Und es geht unter anderem bei dir relativ viel um Würmer. Ja? Wenn Sie das jetzt alles auf Instagram mitverfolgen wollen, dann klicken Sie sich rein unter @spinelessguy. Da finden Sie alle Fotos von Ekin Tilic. Für die Fotos, die du gemacht hast, gab es auch schon mal einen Preis, ne?
Ja, sogar mehrere. Ich habe, es gibt viele solche, zum Beispiel darf man die Namen nennen, also Nikon, Canon und so weiter, diese Kameras, die diese Kameras herstellen, oder Olympus, die machen immer so Fotowettbewerbe. Und da habe ich mal einen Preis gewonnen. Und also ich glaube, das wiederholt sich jetzt ein bisschen, aber dieses Visuelle, das war auch etwas, was ich, glaube ich, von meinem Doktorvater gelernt habe. Der hat immer gesagt, so die Abbildungen sind immer unser Werbeschild und man muss das halt, ich stecke auch immer sehr viel Mühe in die Abbildungen, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe. Und wenn man dann halt irgendwas hat, was schön aussieht, das kommt dann auch mal aufs Coverbild von einer Zeitschrift. Das ist dann immer eine tolle Sache und ich glaube, das hilft dann auch, sowas zu kommunizieren. Also ich glaube, Menschen finden allgemein so visuelle Sachen total spannend und interessant, gerade wenn man Sachen sehen kann, die man sonst so nicht sehen würde.
Und wenn man außerhalb der Wissenschaftscommunity spricht, dann wahrscheinlich hilft es einfach auch, eine Aufmerksamkeit auf die Schönheit dieser Tiere zu lenken, total, die ja tatsächlich nicht unbedingt in jedem sofort da ist, ja, diese Assoziation, wenn es um Würmer geht. Geht es dir eigentlich auch um so Parasiten, die Säugetiere und Menschen befallen, oder machst du das gar nicht?
Parasiten in Säugetieren und Menschen gar nicht. Es gibt natürlich, also ich finde Parasitismus als Phänomen super spannend in der Biologie. Das kommt ja auch immer mit einer Bandbreite an Anpassungen um diese Lebensweise. Und wir haben auch viele Arbeiten jetzt so in der Pipeline, oder ein paar Sachen haben wir auch gerade veröffentlicht, wo wir Würmer untersuchen, die zum Beispiel Würmer parasitieren, aber jetzt nicht wirklich Menschenparasiten. Also es sind jetzt keine Bandwürmer, an denen ich
arbeite. Also es wird nicht im eigentlichen menschenbetreffenden Sinne jetzt irgendwie eklig, falls Sie das bis hierhin immer noch befürchten. Genau. Was ist denn für dich so toll an Würmern? Warum ist das dein Forschungsgebiet, und ja nicht nur Forschungsgebiet, sondern schon eine gewisse Leidenschaft, ne?
Auf jeden Fall. Also es ist, ich war jetzt nicht so, dass ich irgendwie von Kindern unbedingt Wurmforscher werden wollte. Also es war eher Zufall. Ich wollte unbedingt was Meeresbiologisches machen. Dann habe ich relativ früh festgestellt, ich will eigentlich eher Zoologe werden, der mit Meerestieren arbeitet. Habe ich aber meine Bachelor- und Masterarbeit zum Beispiel damals über marine Nacktschnecken geschrieben. Also ich war eher, ich weiß nicht, wenn du die kennst zum Beispiel, die sind ja auch total bunt, können die sein, die sind nur die Branchia, die sind ja dafür bekannt, dass die halt so total faszinierende Farben haben. Und ich habe auch gerne getaucht, ich bin in der Türkei aufgewachsen, war viel im Meer und kannte die Tiere, die bunten Nacktschnecken, und wollte mit denen arbeiten. Und aber als ich dann mit der Masterarbeit fertig war, konnte ich da nicht weitermachen, weil da war gerade keine Promotionsstelle frei. Und dann habe ich mich so umgeguckt, und da war durch Zufall wieder Wahrheit bei meinem Doktorvater dann eine Stelle, wo ich dann was über Würmer machen konnte. Und ich habe zu ihm damals gesagt, ich war auch total naiv, also ich wusste, dass ich irgendwas mit Meeresorganismen machen möchte. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich würde gerne mit denen arbeiten, die so aussehen wie Blumen. Und dann meinte der so, ja, die sind auch total spannend. Und dann, ich habe am Ende was über Borsten von Borstenwürmern gemacht, also nicht unbedingt über die so wie Blumen aussehen, eher so nebenher, aber ja, und so bin ich dann bei den Würmern gelandet und fand das dann total faszinierend. Und wenn man einmal in sowas drin ist, und je mehr man sich damit beschäftigt, umso spannender findet man das natürlich auch.
Jetzt hast du schon gesagt, die aussehen wie Blumen. Wie heißen die denn wissenschaftlich, die aussehen wie Blumen?
Sabellidae. Das ist die Familie, die so aussehen. Es gibt eine Großgruppe, die heißen Sabellidae. Und da haben wir drei Familien, die alle mehr oder weniger wie Blumen aussehen. Manche haben Kalkröhren. Die heißen Serpulidae, dann gibt es die eher so weiche Schleimröhren haben, das sind die Sabellidae, dann gibt es winzige, die heißen Fabricidae.
Und die sehen echt alle wunderschön aus.
Ja, sehen sie auch.
Und erstmal überhaupt nicht wie Wurm, ne?
Total.
Vielleicht müssen wir einmal drüber sprechen, das habe ich in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge irgendwie auch erst gelernt, dass es so eine Gruppe Würmer im eigentlichen Sinne ja gar nicht gibt. Was ist ein Wurm?
Ja, Würmer sind eigentlich, wie du sagtest, ist ein Sammelbegriff für Tiere, die diese Körperform haben, länglich und wurmförmig. Aber es ist keine monophyletische Gruppe, also es ist keine Gruppe, die zusammenpasst, sondern Mehrmals ist diese Körperform, die ja eigentlich scheinbar total günstig ist, in der Evolution entstanden. Es gibt Wurmmollusken, also Weichtiere, die wie Würmer aussehen. Es gibt aber sehr viele andere Gruppen, die wir alle als Würmer bezeichnen. Da gibt es Plattwürmer, Nemertinen, also Schnurwürmer und Borstenwürmer. Das sind dann meine Lieblingswürmer, die Polycheten. Die gehören zu den Ringelwürmern. Aber wie gesagt, das ist eine sehr große Gemeinschaft von Tieren, die eigentlich nicht evolutionsbiologisch zusammenhängen, sondern nur durch diese Körperform als Wurm bezeichnet werden.
Und dir sind die Würmer so sehr, jetzt muss ich einen blöden Karlauer bringen, ans Herz gewachsen, dass du, hast du gerade noch verraten, sogar ein Tattoo hast, was genau das ausdrücken soll. Du hast viele Tattoos, sieht man auch auf Instagram, ist nicht mein Geheimnis. Unter anderem auch so ein Borstenwurm, relativ groß auf dem Unterarm, ne? Der sieht sehr beeindruckend aus. Wir reden gleich noch über die Borsten der Borstenwürmer. Aber jetzt das mit dem Herz und, und den Würmern löst du bitte selbst auf.
Ja, ich habe sogar ein Tattoo auf der Brust. Das hat so die Herzform und da drin steht Worms. Ja, es war eigentlich eher so ein Gag-Tattoo, aber ich liebe es. Also ich liebe es nach wie vor. Und ich habe ganz viele Tiere tätowiert, nur Wirbellose tatsächlich. Aber nicht nur Würmer.
Ja, cool. Man glaubt dir jetzt natürlich auch erst recht, dass du für dieses Thema brennst. Also lass uns zu den Borstenwürmern, die deine Liebsten unter den Würmern sind, gehen. Was macht diese Gruppe so besonders für dich?
Für mich auf jeden Fall die Diversität. Also das ist eine unfassbar, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Wirbellose so spannend finde als Zoologe. Das ist einfach für mich persönlich, es ist so, man könnte sagen, das ist fast außerirdisch. Also es sind halt Phänomene, wir sind ja Wirbeltiere, so fremd sind. Ne? Wenn man Wirbeltiere sich anguckt, die sind doch noch alle relativ ähnlich, sage ich mal. Da gibt es natürlich auch eine große Diversität. Aber bei den Wirbellosen hat man diese enorme Vielfalt an Formen, Körperformen, Phänomenen, Reproduktionsarten und wie die sich ernähren. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und bei Borstenwürmern war das so, ich habe eben erwähnt, ich habe mit den Borsten von Borstenwürmern angefangen.
Das war die Diss, ne?
Genau. Und das ist immer noch so ein Thema, worüber ich viel mache. Und das ist etwas, was ich nach wie vor sehr spannend finde, was immer sehr schwierig ist zu erklären. Aber
Die Partyfrage, was machst du eigentlich?
Genau, als wäre es nicht seltsam genug, dass man an Borstenwürmern arbeitet und dann ist man noch Spezialist für die Borsten der Borstenwürmer. Aber das hat sich so ergeben, dass ich muss das so erklären, die Borsten von Borstenwürmern. Wenn man Borste sagt, dann hört sich das immer so an, als würde man über so Härchen oder Haare reden.
Wie Wildschwein hört sich das an, ne?
Genau, also hört sich jetzt nicht so interessant an, sage ich mal. Aber eigentlich versteckt sich viel hinter diesem Begriff, weil Borsten der Borstenwürmer können total vielfältig aussehen. Die sind nicht nur so wie Härchen, sondern die haben total abgefahrene 3D-Strukturen. Die können aus wie Gabel aussehen oder die sind gelenkig, die sind so spiralig aufgewunden, die haben komplexe Schuppen, die das irgendwie so eine Außenstruktur geben und einfach diese enorme dreidimensionale Vielfalt. Und dann war in meiner Doktorarbeit die große Fragestellung, wie entstehen diese Borsten auf einer zellulären Ebene und aber auch die miteinander zu vergleichen, weil das zum Beispiel man kann mit Borsten-Ultrastruktur und Borstenbildung Homologiehypothesen testen. Das heißt, du hast zwei nicht nah verwandte Arten, die aber sehr ähnlich aussehende Borsten haben. Es gibt zum Beispiel Hakenborsten, die dann so eine Kapuze haben, die diesen Hakenbereich irgendwie bedeckt. Und dann könnte man sagen, okay, die beiden Hakenborsten, die sehr ähnlich aussehen, müssten einmal entstanden sein. Aber das macht nicht so wirklich Sinn, weil diese Tiere sind auch sehr weit voneinander entfernt, so jetzt im Stammbaum der Borstenwürmer.
Was ihr wiederum aus Genanalysen wisst.
Genau, und dann kann man sich die Borstenentwicklung angucken. Das heißt, wie entwickeln sich diese Borsten, die gleich aussehen, auf einer zellulären Ebene. Und wenn man sagen würde, die sind homolog, dann würde man erwarten, dass die einmal während der Evolution entstanden sind. Deshalb sollten die sich dann auch gleich bilden. Aber wenn die Borsten sich unterschiedlich bilden und dann am Ende eine ähnliche Form rauskommt, dann kann man damit diese Homologie-Hypothesen testen und entweder sagen, okay, das ist tatsächlich eine homologe Struktur oder es müsste eher eine Konvergenz sein, weil die bilden sich anders. Und genau das habe ich während der Doktorarbeit gemacht, eher aus dieser morphologischen Perspektive, dass ich die Zellen mir angeguckt habe und wie die Zellen sich ändern, während die Borste gebildet werden. Weil das kann man sich so vorstellen wie ein total komplizierter biologischer 3D-Drucker. Im Grunde hat man ein Borstenfollikel, da sitzt eine Zelle, das ist der Chetoplast, der Borstenbildungszelle, und die gibt die Form vor, indem die Mikrovilli hat, die total dynamisch sind, permanent ihre Form ändern, und drumherum wird dann...
Das sind sie so kleine Härchen, die...
Genau, so Zellfortsätze quasi. Und dann wird drumherum ganz viel Borstenmaterial abgegeben, das ist Chitin, und die... Das polymerisiert, es funktioniert im Grunde genauso wie ein 3D-Drucker, was dann diese Form vorgibt. Es ist natürlich total spannend, weil die so komplex aussehen können, aber dann wiederum auch so einheitlich, dass das oft ein Bestimmungsmerkmal ist für diese Tiere. Das heißt, eine Art oder eine Großgruppe hat immer die gleiche Borstenstruktur. Das heißt, das muss auch genetisch total kontrolliert sein, wie diese Zellen sich bewegen, wann die was abgeben und wie die ihre Form ändern. Und das war dann so nach der Doktorarbeit. Ich habe dann andere Sachen gemacht, aber bevor ich hierher gekommen bin, war ich in Kopenhagen und da haben wir uns die genetischen Mechanismen der Borstenentwicklung angeguckt.
Ich muss mal kurz dazwischen fragen. Jemand, der nicht sicher ist, ob er oder sie schon mal einen Borstenwurm gesehen hat. Kann ich einen Borstenwurm kennen, wenn ich nicht tauche und mit sehr offenen Augen durch das Wasser?
Also der Wattwurm ist zum Beispiel.
Wattwurm ist ein Borstenwurm.
Gehört dazu, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so der bekannteste. Sagt dir die Seemaus was?
Nein, aber vielleicht den Hörenden ja. Ah, jetzt greift er tief in ein Täschchen, was dabei ist, und ich kriege ein Mitbringsel rübergereicht. Das ist ein großes Glas. Bei mir zu Hause wäre da Marmelade drin. Und da drin gibt es Wesen, die ich jetzt erstmal überhaupt nicht als Wurm bezeichnet hätte. Mhm. Ja, die sehen im Grunde, oh Gott, wie soll ich das denn beschreiben? Also es ist fast so Handteller groß. Von unten oval ist so ein Fuß mit so asselähnlichen Einkerbungen eigentlich. Und obendrauf sieht vielleicht auch aus wie eine halbe Frucht oder sowas. Ja. Obendrauf hat es so einen runden Körperrücken, der voller Borsten sitzt, die zum Teil echt so perlmuttartig schimmern. Das ist eine Seemaus.
Das sind zwei Seemäuse.
Zwei Seemäuse. Mhm. Da sind zwei in dem Glas. Eingelegt wahrscheinlich in Alkohol oder Formalin.
Also die sind in Formol fixiert, damit es auch schön erhalten bleibt und wird dann in Alkohol dann aufgehoben. Genau, aber das sind so... Ich hätte jetzt gedacht, das sind so die Standard-Qualitäten, die man
die
kennt.
Die Standard, okay. Wo, die erlebe
die kommen
ich dann
tatsächlich aus der Nordsee.
Auf dem Boden kann die ich sind, die sehen, wenn ich tauche.
Ja, die sind halt immer so ein bisschen Schlamm eingebuddelt und so. Also dabei das, also so beim Spaziergang würde man die doch nicht sehen, das stimmt. Aber du hast eben selbst gesagt, dass mit den schillernden Borsten, das ist bei denen, also die haben mehrere Borstentypen. Einmal gibt es, die haben so einen Filz, was die Rückseite komplett bedeckt.
Eigentlich, wenn ich kurz, das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Mini-Igel, ne? Also so ein Igelbaby oder so, wo die Stacheln noch eher borstig sind.
Ja. Die sind auch relativ groß für einen Wurm. Also deshalb ist es sowas, wo man sich auch gut was... Da braucht man jetzt nicht ein Binokular, um die zu sehen. Und die schillernden Borsten, das ist die Borsten-Ultrastruktur, die diese Strukturfarbe gibt. Die Borsten bestehen quasi aus ganz vielen kleinen Hohlräumen, die dann das Licht brechen. Und das ist auch inspirierend gewesen, zum Beispiel für Glasfasern. Also es hat so eine Bionik-Komponente, dass man sich dann quasi aus der Struktur von Polychetenborsten auch diese Strukturfarben untersucht und guckt, wie wird da das Licht gebrochen und so weiter.
Und das ist tatsächlich benutzt worden für Glasfaser, hast du gesagt?
Oder? Also es gab Arbeiten, die das mit Glasfasern vergleichen und das ist so die, zumindest ein Teil davon wurde da basiert auch darauf, ja. Mhm.
Sollen wir weiter auspacken?
Jetzt ja, habe ich gerade also gedacht, als du gesagt hast, ich soll was mitbringen, ja. War ich mir unsicher, was ich mitbringen soll. Und dann habe ich heute Morgen einfach irgendwelche Sachen aus dem Büro geholt. Ich kann dir noch gerne...
Ja, gerne, was wir beschreiben und angucken können, wenn man es schon nur hören kann.
Ja, nee, sorry, das ist das Falsche.
Also wieder ein Gläschen, ordentlich beschriftet, mit einem Haufen Latein.
Da gehört noch was dazu, da warte, während du das machst, hole ich das noch kurz raus. Aber du kannst schon mal beschreiben,
was du siehst. Du blätterst einfach und ich beschreibe. Also wieder ein Gläschen mit Flüssigkeit und auf dem Boden liegt etwas, was ein bisschen aussieht wie, wie hieß die, Seemaus?
Seemaus.
In viel kleiner, nämlich so 3 Zentimeter lang oder so, nicht ganz so gebogen und rund und eigentlich, wenn, ja... Von unten sieht es eigentlich so aus wie irgendwas, was schon halb skelettiert ist, ne? Wo man, aber ist es ja nicht, weil es wirbellos. Und obendrauf stechen an beiden Seiten so ja, Borsten weg, wie wenn einer sich die Haare so in der Mitte einmal rasiert hat. So, ja. Und hinten und an der Seite die Seiten stehen. Was ist denn das? Und daneben schwimmen noch so kleine... Einzelteile, die so durchscheinend genau. sind, die so ein bisschen wie so Schuppen eigentlich aussehen.
Perfekt, das ist nämlich ein Schuppenwurm und der kommt aus der Tiefsee und so sieht er eigentlich in echt aus. Also jetzt wenn er lebt.
Jetzt zeigst du
jetzt bräuchte man die Bilder.
Foto, so. Genau. Aber vielleicht verlinken wir einfach ein paar Sachen, in denen man das sehen kann. Wo dieses Tier, was ich hier in
es könnte
so
sogar sein, dass es exakt das gleiche Individuum ist.
Wow. In gräulich weiß in der Hand habe, weil es einfach ausgeblichen ist, drauf ist und auf der Oberseite hat es einen Haufen Schuppen, die in allen Farben schillern, also eigentlich in so Regenbogenfarben. Ne? Mhm. Bläulich, rötlich, gelb, lila, grünlich, türkis. Irreschön. Mhm. Und das, was ich hier in der Hand habe, naja.
Geht so, ne?
Geht so.
Deshalb habe ich auch immer diese bunten Bilder, weil ich auch zum Beispiel manchmal bei mir in der Sammlung Führungen mache und diese eingelegten Würmer zeige. Aber dann kann man das ja eigentlich schwer dann beschreiben, wie die Tiere in echt aussehen. Die verlieren leider oft die Farben, wenn man die einlegt. Und gerade dieser Wurm ist ein super Beispiel dafür, weil der kommt aus der Tiefsee, der hat diese tollen irisierenden Schuppen und die Farbe geht dann weg. Das ist eine Art, die wir in 2019 sowas selbst entdeckt haben auf einer Expedition zur Hydrothermalquellen und die hat diese tollen Schuppen. Die Art wurde damals von Kollegen aus meiner damaligen Arbeitsgruppe beschrieben und jetzt sind wir dabei zu untersuchen, was diese Farben gibt. Und das liegt an der Ultrastruktur der Cuticula, das heißt, die haben so eine dünne Schicht, was die Hautoberfläche bedeckt und die hat eine total symmetrisch angeordnete, besteht aus total symmetrisch angeordneten Kollagenfasern und das bricht wieder das Licht, so ähnlich wie bei den Borsten von der Seemaus und das verursacht dann diese verschiedenen Farben.
Jetzt sagst du, er kommt aus der Tiefsee. Wie tief?
3500 Meter oder so, ist sehr tief.
Da ist ja jetzt nicht viel Licht.
Genau.
Warum hat dieser Wurm diese wahnsinnig schillernden Schuppen dahinter?
Das ist eine sehr gute Farbe. Das ist nämlich eher so ein Nebenprodukt. Also es hat, wir gehen davon aus, dass das keine Funktion hat, weil die das ja nicht sehen können. Wir haben natürlich, das leuchtet nur, wenn man da drauf mit Licht irgendwie zeigt, aber es hat was mit der Dicke der Cuticula zu tun und wenn man, wir haben da, die kommen da in der Region übrigens in Massen vor, das heißt, wir haben ganz viele gesammelt und die Dicke der Cuticula ändert sich mit Alter, das heißt, die jüngeren Tiere sind nicht so bunt, die haben eher so helle, weiße oder pinkene Schuppen und je älter die werden, umso bläulicher und bunter werden die Schuppen.
Habt ihr das gleich gesehen, dass die so schillern? Sieht man das mit bloßem Auge oder muss
ja,
man...
Ja, total. Also das war auch eine tolle Expedition. Da waren wir nämlich mit einem Unterwasser-U-Boot unterwegs, mit tollen Kameras Und diese Expeditionen wurden auch damals live gestreamt, also kann man immer noch eigentlich im gucken, das ist vom Schmidt Ocean Institute.
Wir verlinken das.
Auf jeden Fall. Und das ist total faszinierend, weil die haben, oft werden die Expeditionen von denen live gestreamt. Es ist auch manchmal ein bisschen langweilig, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat was Meditatives. Dann fährt da so ein Unterwasserroboter 8 Stunden lang und das kann man dann live sich angucken. Und wenn man dann bei der Expedition dabei ist, sitzt man dann auf dem Schiff und sagt dann, oh, das hätte ich gerne, das müssen wir aufnehmen, das müssen wir sammeln. Aber man kann das natürlich auch von zu Hause aus gucken. Mache ich auch manchmal. Also jetzt läuft dann manchmal einfach, wenn ich im Büro arbeite, so im Hintergrund, lenkt aber ziemlich viel ab. Also wenn ich dann was Spannendes sehe und manchmal kennt man die Forscher, die dann da dabei sind, dann schreibe ich schnell in den Chat und was das ist und was, ob ich das gerne hätte oder so. Aber,
bring mit.
Ja, so ungefähr. Aber deshalb konnten wir die auch lebendig beobachten.
Das heißt, in dem Fall saßt du auf dem Schiff?
Mhm.
Und hast durchgesagt, oder hast du die zum ersten Mal gesehen? Du hast gesagt, ihr habt diese Art dann beschrieben oder mit Kollegen, ne?
Genau, die Art wurde dann kurz danach beschrieben. Wir haben die da in Massen gesammelt.
Aber wie läuft es? Also du sitzt am Bildschirm und sagst dann, ey krass, was denn das?
Mhm.
Und guck mal, wie geil die schillern. Freut man sich dann richtig?
Total, und ja. So, also zu den Würmern habe ich sogar eine richtig coole Geschichte, weil diese Expeditionen sind oft so, dass das sehr interdisziplinär ist. Da sind sehr viele Geologen dabei, Mikrobiologen und Zoologen natürlich auch. Und oft hatten die Geologen etwas länger dauernde Experimente, wo die auch so Sedimentproben genommen haben. Und dann durfte ich an dem Tag mit der Kamera irgendwie einfach rumgucken, weil es gibt eine Kamera, die dann halt einfach auf die Experimente gezeigt haben. Dann gab es noch eine Kamera, die man dann so mit so einem Joystick bedienen konnte. Und was macht ein Wurmforscher, wenn er so eine Tiefseekamera in die Hand gedrückt kriegt? Dann habe ich natürlich die in Würmer gesucht und habe die dann beobachtet. Und man hat selten, also diese so lange Zeit, sich auf etwas zu konzentrieren und zu beobachten. Man hat dann immer irgendwie ein Ziel oder man will was sammeln. Aber weil die ihre Experimente gemacht haben, sind wir auch an einer Stelle geblieben. Dann konnte ich die Würmer relativ lange filmen und wir haben dann gesehen, dass die so einen komischen Tanz gemacht haben. Die haben so geschüttelt und dann sich gegenseitig angegriffen. Also die haben so einen ausstellbaren Rüssel. Das Video ist auch bei YouTube, also könnte ich euch einen Link geben.
Verlinken wir auf jeden Fall.
Ja. Ja,
und der Wurmtanz wollen
wir alle sehen. Der Wurmtanz und dann hauen die diesen Rüssel raus und kämpfen miteinander. Und wir, also das war natürlich, da haben alle gejubelt, weil keiner so genau verstanden hat, was die da machen. Wir wissen bis heute nicht, ob das jetzt so ein Balztanz war oder ob die irgendwie miteinander gekämpft haben, so territoriales Verhalten, weil wir die beiden Tiere leider nicht sammeln konnten. Wenn wir jetzt gewusst hätten, dass ein Männchen, ein Weibchen, dann könnte man wahrscheinlich ein bisschen besser spekulieren. Also ich sage, das war ein Balzverhalten, weil ich das schöner finde, aber wir wissen es nicht.
Also die konntest du in dem Moment nicht sammeln, du warst ja nur der Typ mit dem Joystick,
genau,
an der Zweitkamera. Aber an einem anderen Tag habt ihr die gleiche Art dann einfach eingesammelt, hast du gesagt, von denen, die da vor ein paar Tagen so gut getanzt haben,
genau,
hätte ich gern welche.
Genau, also die sind da wirklich, dieses Tier ist eher so die Ausnahme vielleicht, weil das in sehr großen Mengen da vorkommt. Das heißt, wir haben die auch täglich gesehen. Also da haben wir genug von denen sammeln können. Aber leider die beiden, die gekämpft haben, nicht.
War das die Ausfahrt, auf der du auch direkt mit runtergetaucht bist? Also nicht nur am Bildschirm saßt und den Joystick gesteuert hast oder gesagt hast, sammel das, sondern direkt in so einem Tauch-U-Boot mit saßt?
Nee, das war eine andere Fahrt. Das war mit dem Tauchboot Alvin. Das ist eins der wenigen Forschungs-U-Boote, die es gibt. Und diese Expedition mit dem Tauchroboter war zu Hydrothermalquellen und die Alvin-Expedition war zu Methansickerstellen vor der Küste Costa Ricas.
Aber natürlich, erzähl mal davon, interessieren sich jetzt alle,
wie
das ist.
Dazu.
Ich habe da mal was mitgebracht.
Ich habe da mal was vorbereitet, ja.
Ah, jetzt kriege ich eine goldgerahmte Urkunde.
Mhm.
Let be known that Akintilich did Am 28. Oktober 2018. Okay, dann hast du deine erste Tauchfahrt gemacht zu einer Tiefe, ich übersetze jetzt einfach mal, von 1403 Metern. Und das ist ein Foto von diesem Unterwassertauch, ja, U-Boot, aber mit so vielen so Greifarmen und sowas vorne dran mit abgebildet. Und irgendwo, ich glaube, auf deinem X- oder Instagram-Account sieht man auch, dass du dann hinterher so getauft wurdest. Also da gab es irgendwie ordentlich einen Eimer Wasser über den Kopf oder
ja,
was war das?
Ja, das ist so die Tradition. Das macht man nach dem ersten Alvin-Tauchgang. Wenn man dann rauskommt, dann wird einem so ein Eimer voll mit Eiswasser über den Kopf geschüttelt.
Wie lange wartet da unten? Wie ist es in der Tiefsee?
Es waren so ungefähr 8 Stunden. Und es ist immer so, dass das so ungefähr 8 Stunden dauert. Und ja, das werde ich oft gefragt, wie das war und ob man dann irgendwie aufgeregt ist. Aber ich muss zugeben, man ist da so beschäftigt. Man kriegt so viel zu tun. Man muss irgendwie vor Sachen ausfüllen. Man muss dann immer Sachen notieren, die Koordinaten, die Tiefe, dass man das, glaube ich, gar nicht so wirklich realisiert, dass das so tief ist. Und ich glaube, es ist auch vielleicht gut so. Also man ist dann in dieser, das ist so groß wie ein Smart, würde ich sagen. Also da sitzt man zu dritt drin immer, ein Pilot und 2 Forscher. Und ja, man ist da so beschäftigt, dass man da gar nicht so wirklich drüber nachdenkt, wie tief das jetzt gerade ist.
Und war dein Job tatsächlich da unten dann darauf zu achten, dass Würmer und welche Würmer gesammelt werden? Oder warst du für viele tausend andere Sachen noch zuständig?
Das war so, dass ich war ja auch relativ unerfahren. Und das war so, dass das ein Tauchgang war, wo jetzt keine Experimente gemacht wurden. Weil oft ist es so, dass auch länger laufende Experimente gemacht werden. Das heißt, die lassen vielleicht irgendwelche Steine runter, die dann nach 7 Jahren wieder gesammelt werden, um zu gucken, wie werden die besiedelt und so weiter. Aber in dem Fall war das so, dass wir eine neue Region quasi erkundet haben und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe war, alles Mögliche zu sammeln und dann halt einfach die Region zu beschreiben, was man da an Tieren findet. Und das war so, dass ich der einzige Biologe war, weil der andere Wissenschaftler war ein Ingenieur. Das heißt, er konnte zu den Tieren nicht viel sagen. Und dann haben die immer so Sachen vor das Guckloch gehalten. Dann war da irgendwie so ein Stück mit irgendwie einem Schwamm. Und dann haben die gesagt, ja, sollen wir das sammeln? Und ich musste dann alleine diese Entscheidungen treffen. Und ich habe dann immer ja gesagt, weil ich auch nicht so genau wusste, ja, was ist das? Brauchen wir das? Aber im Zweifel ja. Also dann haben wir einiges gesammelt, ja. Es war auch eine tolle Erfahrung.
War das das einzige Mal bisher, dass du runtergetaucht bist?
Mit dem Tauchboot, ja. Wobei jetzt, also ich habe ja eben schon erzählt, ich bin gerade dabei zu packen. Es geht jetzt bald nochmal auf die nächste Expedition in ein paar Tagen. Dann geh ich auch wieder mit dem Alvin, mit dem U-Boot zu anderen Methanquellen vor der Küste Alaskas diesmal.
Also du tauchst auch wieder mit runter?
Ja.
Das ist der Plan.
Mhm,
wie packt man denn, wie lange ist eure Fahrt?
Unsere Fahrt sind so ungefähr 3,5 Wochen, also fast einen Monat.
Was packst du ein?
Ich habe noch nicht gepackt. Man muss auf jeden Fall, für den Tauchgang braucht man Klamotten, die keinen Synthetikanteil haben. Das ist so die einzige mehrere Lagen. An der Oberfläche war das relativ warm. Aber je tiefer man unten ist, dann wird es ein bisschen kühl. Also so Wollpullis, eine Kapuze und sowas. Ja, und man kann natürlich auch im Schiff auch waschen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt super viel mitnehme.
Also es gibt keinen irgendwie geheimen Packgegenstand, an den wir alle jetzt nicht denken würden, den man immer dabei hat, weil...
Nö, ich habe immer mein so Präparierbesteck, mein Fotoequipment und sowas dabei. Aber so viel kann man jetzt auch nicht mitnehmen. Da ist auch ein bisschen, beziehungsweise viele Sachen werden schon vorgeschickt und sie sind schon auf dem Schiff. Und ich war dieses Mal auch nur so mit als Gastwissenschaftler. Ich war jetzt nicht in der Organisation sehr beteiligt. Deshalb habe ich da auch jetzt nicht so große Ansprüche an Equipment und so weiter. Ich nehme einfach so alles, was ich brauche, was in mein Handgepäck passt.
Aber der Gast wird trotzdem mal mit runtergenommen, persönlich.
Ja,
sitzt also nicht nur am Joystick vorm Bildschirm.
Nee, auf jeden Fall sind wenn so eine Expedition gemacht wird, dann wird halt ein Team zusammengestellt von Experten. Und das sind Kollegen, mit denen ich auch schon seit mehreren Jahren zusammenarbeite und auch gemeinsam solche Expeditionen gemacht habe. Und es ist natürlich, wir unterstützen uns dann gegenseitig.
Und natürlich wird es um Würmer gehen, oder? Wenn es nach dir geht.
Wenn es nach mir gehen würde, ja, aber es geht natürlich nicht nur um Würmer. Also wenn man da ist, dann sammelt man alles. Und das ist auch etwas, was ich, ich arbeite auch an anderen Tiergruppen. Wir haben auch zum Beispiel neulich eine Seesternart beschrieben. Es ist, wenn man da in der Tiefsee ist, dann findet man so viele neue Sachen. Aber mein Spezialgebiet, meine Leidenschaft sind ja die Würmer. Und da ist natürlich auch so ein bisschen Bias da. Also wenn ich dann zwei Sachen habe, würde ich eher den Wurm rausholen als den Seestern.
Diesmal holst du bitte nicht so viel hoch. Also genau. Dann wird der Anteil Würmer exponentiell steigen. Hast du einen Lieblingswurm?
Oh, das ist auch eine schwierige Frage. Jein. Es gibt Würmer, die ich besonders spannend finde. Und es gibt welche, die ich jetzt nicht so interessant finde, aber so einen Lieblingswurm habe ich nicht. Ich finde die alle irgendwie, die haben alle irgendwas.
Und welche findest du nicht so spannend? Die ohne Borsten.
Die ohne Borsten finde ich nicht so spannend, das stimmt. Und es gibt natürlich welche wie der Osedax. Sagt dir das was?
Eigentlich würde es mir wahrscheinlich nichts sagen, aber ich habe jetzt deinen Insta-Account auch heute Morgen auf der Fahrt hierher nochmal durchgescrollt und weil es eines der aktuellsten Bilder ist, bin ich natürlich auf den gestoßen. Aber erzähl mal, was der Osedax, das klingt ja eigentlich eher wie so ein kleines, knuffiges Wirbeltier, was
das
irgendwo
ist. Das ist ein schöner Name.
Ja, genau. Stimmt.
Was also, ist das? Das ist der knochenfressende Zombiewurm. So heißt er, glaube ich, wenn man der nicht wissenschaftliche Name. Und das sind super spannende Tiere, die wurden in den 2000ern entdeckt, beschrieben. Was die so besonders macht, ist, die sehen gar nicht aus wie die typischen Borstenwürmer. Die haben ihr Körper total verändert, um einen besonderen Lebensraum zu erobern. Und das sind Walfelle oder Walkadaver. Beziehungsweise die wurden erst auf Walfällen gefunden. Das kann man sich so vorstellen. Soll ich dir eins zeigen?
Zeig mal genau, weil ich hätte jetzt nämlich gefragt, wenn du sagst, sie haben ihren Körper total verändert, wie denn?
Warte, hier, noch so ein Einmachglas.
Noch ein Einmachglas, genau, also ein kleines. Und da drin schwimmt jetzt was, was auf den ersten Blick, also entweder sagt man sofort, das ist ein Wurm oder auch irgendwie so eine Pflanze, ne? Ganz, ganz feine, aber doch ein bisschen behaarte Fäden in so einem fast Knäuel und unten dran, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das erkennen kann, durch den Boden, ja, unten dran irgend so eine Körperstruktur, die aber fast aussieht wie, oder ist es ein Stück Knochen? Ach, es ist ein Stück Knochen. Also ich sehe diese ganzen feinen, hellgräulich-weißen Fäden. Wie sehen die aus, wenn sie im Wasser noch leben?
Die sehen ein bisschen rötlich aus. Ich habe auch hier das passende Bild dazu.
Ja, das sind so feine rötliche Fäden mit einem Haufen ganz kleinen Haaren dran. Und unten sind immer so mehrere von diesen feinen Fäden zusammengeführt, ne? Wie so einer, wie so einer Tube
wie so
oder
Schlauch,
sowas.
Genau.
So ein Schlauch. Mhm. Man kann bei Senckenberg im Museum hier in Frankfurt einen Walfall, ihr habt ja so einen großen Walfall nachgebaut in einen Haufen Stadien der Zersetzung. Da sind wahrscheinlich auch Osedax-Würmer dran, oder?
Auf jeden Fall. Da sind sie dran. Da hinten ist auch so ein Einmachglas an der Wand, wo man die echten Osedax sehen kann. Also nicht nur die Modelle. Und du hast eben gesagt, das hat was von einer Pflanze. Und das ist ein super Stichwort, weil was bei Osedax so besonders ist, die bilden solche Wurzeln aus und bohren mit den Wurzeln in die Knochen ran. Was natürlich für ein Tier total ungewöhnlich ist und das funktioniert so, dass die aus diesem Wurzelgewebe so ein säurehaltiges Schleim oder Sekret abgeben, was den Knochen oder das Kalzium dann versetzt und dann werden die Nährstoffe, das Kollagen da frei und Ursedax hat symbiotische Bakterien, die in der Lage sind, daraus die Nährstoffe zu metabolisieren. Das sind nach wie vor die einzigen Tiere, die aus Knochen Nährstoffe ziehen können, mit Hilfe von diesen Bakterien. Und wie gesagt, die wurden zum ersten Mal an Walfällen gefunden. Mittlerweile, und die wurden auch immer so als Walfallspezialisten verkauft, wobei mittlerweile wir das auch wissen, dass das nicht so wirklich stimmt. Die gehen an allen Wirbeltierknochen. Das heißt, man kann Ursedax auf Fischknochen finden. Es gab Experimente, ich glaube neulich vor ein paar Wochen wurde eine Ursedax-Art von Krokodilknochen beschrieben. Die gehen also auch an Reptilien, an Fischen. Letztes Jahr wurde eine Arbeit veröffentlicht, wo die gezeigt haben, dass Ursedax an Dentin geht. Also das waren Haiköpfe, wo die dann auf den Zähnen dann quasi gewachsen sind. Und das macht auch Sinn, weil diese Würmer gibt es natürlich viel länger, als es Wale gibt. Und die müssten irgendwo natürlich auch sich vorher was zum Essen holen.
Und im Ökosystem haben die natürlich irgendwie eine total wichtige Funktion, weil sie dazu beitragen, dass am Ende die Kadaver auch restlos verwertet werden. Ja. Und Nährstoffe wieder in den Kreislauf kommen.
Auf jeden Fall. Und das hat dann auch eine gewisse Ähnlichkeit zu den anderen chemosynthetischen Habitaten, von denen ich eben erzählt habe, wie Hydrothermalquellen, Methansickerstellen. Diese Lebewesen haben oft symbiotische Bakterien und die machen dann Chemosynthese oder sind in der Lage, durch diese Symbiosen in diesen extremen Habitaten auch zu leben. Was bei Ursedax super spannend ist, du hast die ja eben gesehen, all die, die du da sehen kannst, sind eigentlich weibliche Tiere. Das sind totale Matriarchen, weil die haben ein Harem, also jedes Individuum hat dann ein Harem voller Männer. Da sind dann so hunderte von Zwergmännchen und die Zwergmännchen leben dann in der Röhre vom Weibchen.
Das heißt, die sind gar nicht so festgewachsen am Knochen und machen...
Die Männchen?
Ja.
Die können so ein bisschen rumkriechen, leben dann in der Röhre vom Weibchen und die sehen aus wie kleine Larven im Grunde. Und das ist etwas, worüber wir dieses Jahr gerade eine Arbeit veröffentlicht haben, wir mit Kollegen aus Kopenhagen und Japan zusammen. Und da haben wir diese Pädomorphose untersucht. Das heißt, die Zwergmännchen von Ursedax waren bekannt, aber man fragt sich, wie kann so eine Art von Miniaturisierung entstehen? Und bei Ursedax ist das eindeutig eine Pädomorphose. Das heißt, die Larven behalten ihre larvalen Merkmale und fangen dann an, irgendwann Spermien zu bilden. Und das haben wir untersucht, indem wir die Embryonalentwicklung und die Postembryonalentwicklung von Ursedax uns angeguckt haben, was natürlich total cool und spannend ist, weil man ja nicht so oft dazu kommt, diese Embryonalentwicklung oder die Entwicklung von Tiefseeorganismen experimentell sich anzugucken.
Ich wollte gerade sagen, dafür brauchtet ihr sie lebend, oder?
Genau, und da kommen die Kollegen in Japan dazu. Die haben nämlich, also unser Kollege dort, Norio, der kann die züchten. Der hat eine Zucht, der hat Aquarien, wo er Ursedax hält hat. Und das ist relativ aufwendig und kompliziert, aber der hält hat die auf Fischschuppen zum Beispiel, was ja auch aus Knochenmaterial besteht. Das ist natürlich total praktisch, weil diese Fischschuppen, und es hat auch ewig gedauert, bis er die richtigen Fischschuppen gefunden hat und wie man die dann vorbehandeln muss mit den Bakterien, was Ursedax braucht und so weiter. Aber diese Fischschuppen sind durchsichtig, das heißt, man kann die auch einfach so unter das Mikroskop legen und dann live beobachten quasi, wie sehen die Wurzeln aus, wenn die so reinbohren und so weiter. Und die Larvalentwicklung haben wir uns angeguckt und bei Ursedax ist es auch immer so eine Frage, wie wird das Geschlecht bestimmt? Die Hypothese war immer, dass quasi das durch Umwelteinflüsse entschieden wird.
Also das heißt, wie bestimmt ihr als Forschende das Geschlecht, sondern wo in der Entwicklung oder in der Natur?
Genau, ob das genetisch vorgegeben ist quasi, dass es Männchen und Weibchen sind oder ob das durch Umwelteinflüsse passiert. Und das war immer die Hypothese, das heißt, wenn die Larven schwimmen, irgendwo Knochen finden, dann werden die eher zu Weibchen, die ersten wachsen da, und wenn die nächsten Larven kommen, die werden dann quasi von den Weibchen rekrutiert und werden dann zur Zwergmännchen. Diese Theorie, ja, wir können es weder widerlegen, aber es gibt, wir haben ein paar, das ist super schwer, das experimentell nachzuweisen, weil man das sehr kontrolliert irgendwie diese Situation simulieren muss, haben wir bisher nicht so hinbekommen. Aber es spricht so ein bisschen was dafür, dass da auch was genetisch vorgegeben sein könnte. Ich glaube, dass es, also es ist jetzt eher so meine Vermutung, dass es so eine Mischung ist. Also es gibt eine gewisse Prozentzahl an Larven, die egal was zu Männchen werden und manche zu Weibchen. Es kann aber auch sein, dass das durch Umwelteinflüsse noch irgendwie sich ändert. Das gibt es bei Würmern, also dass die durch hormonelle Umwelteinflüsse das Geschlecht verändern, und also es wäre jetzt nicht was total Neues.
Jetzt würde ich gerne, nachdem wir so ein paar von diesen Beispielen hatten und du ja mit Osedax auch einen deiner zumindest aktuellen Lieblinge dann doch preisgegeben hast, noch auf ein paar andere spannende Sachen kommen. Also du hast schon gesagt, irgendwie dich interessieren auch parasitäre Lebensgemeinschaften, weil da oft irre Sachen passieren. Und du gibst dir auch Mühe, immer Fun Facts zu nennen zu den Tieren, die du postest. Hast du jetzt irgendwie 2 oder 3 Fun Facts parat, die alle Hörenden mal gehört haben sollten, die du jetzt erzählen kannst? Ob parasitär oder nicht, überlasse jetzt mal dir selbst.
Okay.
Vielleicht noch von anderen Arten, von denen wir heute noch nichts besprochen haben.
Oh, da müsste ich aber jetzt ein bisschen überlegen.
Dann überleg doch erstmal, und ich frage noch eine andere fiese Frage vorher. Du hast jetzt einen Haufen Sachen von eurer Forschung erzählt und was wie funktioniert. Wir haben immer vor, so eine Rubrik Epic Errors einzuführen. Was hat mal so überhaupt nicht geklappt? Was ist mal schiefgegangen?
Da könnten wir einen ganzen Podcast.
Ja, los! Weil die meisten sind dann total zurückhaltend und sagen, das gab es bei mir noch nie. Und ich glaube das natürlich nicht so richtig. Aber wenn du jetzt einen ganzen Podcast führst, dann sag mal eins, was wirklich beeindruckend war.
Okay, also ich muss natürlich dann überlegen, was ich erzählen darf und was nicht. Aber
er wägt den Kopf und überlegt.
Was mir so einfällt, das hat aber jetzt nicht, ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwas zu finden, wo dann am Ende doch was Gutes daraus
gekommen ist. Das versuchen immer alle, ja. Das ist ja natürlich.
Das fällt
und
mir
dann haben wir das Penicillin entdeckt.
Ja, so ungefähr. Was mir so einfällt, ist, ich habe mal während meiner Doktorarbeitszeit ein Raster-Elektronenmikroskop fast geflutet mit Wasser. Das war dann ein Riesendrama. Aber es war dann so, dass irgendjemand vor mir da dran war und hinten das hat so eine Wasserkühlung immer, diese riesen Elektronenmikroskope, die sind auch so raumfüllend, ne? Und dann hatte die Person das irgendwie nicht weit genug aufgedreht, und dann habe ich das auch nicht gesehen, und dann plötzlich rief mich jemand an und hat dann gesagt, ja, Ekin aus dem Raum, kommt jetzt unten durch die Tür so ein bisschen Wasser. Das hat dann natürlich zur riesen Aufregung geführt, war aber am Ende alles okay. Das Gerät war nicht kaputt, das war nur etwas sehr Dramatisches, und das wurde dann zu so einem Running Gag damals, und dann wurde ich immer verarscht, dass ich ein Raster-Elektronenmikroskop geflutet habe mit Wasser.
Du kommst nicht an unser Raster-Elektronenmikroskop. Ein Ruf eilt dir voraus.
Im Moment bin ich zum Beispiel hier auch für das Raster-Elektronenmikroskop zuständig, also so schlecht kenne ich mich jetzt mit. Das hat dazu geführt, dass ich seitdem sehr umsichtig mit Raster-Elektronenmikroskopen umgehe.
Und als erstes die Wasserkühlung checkst.
Genau.
War das dann mit einfach irgendwo zudrehen oder so erledigt?
Ja, und dann, also wir hatten halt Glück, dass nichts in die Elektronik oder so reingelaufen ist. Das war irgendwie ein Schlauch, was dann so hinten geplatzt ist oder so. Ja.
Wie viel kostet denn so ein Gerät?
Puh, 500.000 bestimmt.
Noch ein paar Fun Facts. Sind die dir nebenbei eingefallen, während du über...
Fun Facts über Würmer. Wir haben den Einwurm, den wir neulich beschrieben haben, ist der sogenannte Snake Worm. Das ist ein relativ großer Tiefseewurm, Und die Entdeckung davon.
Was heißt denn relativ groß?
Also 20 Zentimeter. Mhm. Und die Entdeckung davon war auch so ein, ich erzähle eigentlich das oft, das ist jetzt kein Epic Fail, aber das zeigt zum Beispiel, wie oft glückliche Zufälle in der Wissenschaft zur Entdeckungen führen, weil wir sind natürlich so trainiert und wollen immer hypothesengesteuerte Forschung machen, aber und oft ist es so, dass diese glücklichen Zufälle doch eine enorm große Rolle in der Forschung spielen und vielleicht will man das als Wissenschaftler auch, gibt man das nicht oft so zu, aber zum Beispiel die Entdeckung von diesem Snakeworm war das so, dass wir das war eine von diesen Tiefsee-Expeditionen und da habe ich damals den Professor, bei dem ich gearbeitet habe, auf der Expedition quasi er ist vom Schiff runter und ich bin dann aufs Schiff. Ich sollte dann quasi seine Rolle übernehmen und die Tiere da bestimmen und sammeln. Wir hatten ungefähr 3 Minuten Zeit, um uns auszutauschen. Es hat gestürmt, das war einfach total so, wie man sich das halt auf so einer wilden Expedition vorstellt und wurden dann mit so aufs Schiff geholt, mitten im Pazifik. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Ikin, da ist so ein Wurm, den habe ich aus dem U-Boot gesehen, den solltest du auf jeden Fall sammeln, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann hatte der auch, wie in so einem Western-Film, gab es so Fotos von diesem Tier, total verschwommen, da stand unten drunter immer so Wanted. Und die hingen überall auf dem Schiff, alle wussten Bescheid, das ist irgendwie was Besonderes. Und wenn er das nicht sagen konnte, was das für ein Tier ist, dann war ich auch schon, okay, das muss was Besonderes sein. Und dann haben wir den tatsächlich irgendwann gesammelt. Die kommen dann auch relativ, plötzlich waren da auch mehrere an einer Stelle. Dann habe ich die auf dem Schiff mir angeguckt, dann konnte ich sagen, was das für eine Familie ist. Das war dann doch relativ einfach zu erkennen, wenn man die draußen hatte. Und ich habe die dann für verschiedene Analysen fixiert, vorbereitet und habe gesehen, dass die alle männlich waren. Das heißt, wir hatten plötzlich wieder so eine Situation, wo die weiblichen Tiere nicht da waren. Und ein paar Tage später haben dann die Geologen wieder ihre Experimente mit Sedimentproben gemacht und die haben solche Sedimentbohrer, relativ solche Säulen, so 10 cm im Durchmesser, vielleicht ein bisschen kleiner. Und manchmal hatten die halt auch Tiere in ihren Sedimentproben und oft haben die sich darüber aufgeregt, weil das deren Sediment irgendwie kaputt gemacht hat und die Analysen irgendwie gestört hat. Und wenn das so Bruchstücke von Tieren waren, wurden die auch nicht so wirklich gesammelt. Aber ich stand zufällig am Nachbartisch und habe das dann mitbekommen, dass die da so ein Stück Wurm in ihrer Sedimentprobe hatten. Und die haben es auch gesehen, dass ich es mitbekommen habe. Deshalb Die konnten es nicht einfach wegschmeißen. Dann habe ich das bekommen. Und das war ein Stück, wo man dann erkennen konnte, okay, das gehört zu der gleichen Familie wie unser Snakeworm, war voll mit Eiern. Das heißt, ich hatte schon die Vermutung, dass das die Weibchen von dem Snakeworm sein könnten. Und die wurden dann nach der Expedition sequenziert. Wir konnten zeigen, das waren tatsächlich Weibchen von der gleichen Art. Und wir wissen jetzt, dass nach wie vor das einzige Exemplar von weiblichen Snakeworms ist so ein Bruchstück. Und wir wissen, dass die Weibchen eingebuddelt im Sediment leben. Deshalb sieht man die auch nicht, kann man auch nicht so leicht sammeln. Und die Männchen schwimmen einfach drumherum und suchen die Weibchen. Und das war so ein glücklicher Zufall, wo ich einfach zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war und das mitbekommen habe, dass da so ein Stück Tier gefunden wurde von Geologen, die wahrscheinlich sonst nicht
hochgeholt worden wären.
Genau.
Im Abfall gelandet wäre. Warum Wurmforschung? Habe ich jetzt auf meinem Zettel. Warum macht ihr das alles? Also Borstenwürmer, hast du schon gesagt, sind eine große, interessante Gruppe. Und natürlich hängt da auch Grundlagenforschung mit drin. Aber ja nicht nur. Ne? Also was kann man an diesen ganzen Würmern ableiten? Was ist deren Funktion in der Natur?
Also Anneliden sind eigentlich auch eine...
Das sind Ringelwürmer. Die Gruppe der Ringelwürmer.
Die Gruppe der Ringelwürmer, zu der auch die Borstenwürmer gehören. Das ist natürlich eine... Meeresgrund, wenn man Proben aus dem Meeresgrund holt, das sind immer eine der größten Gruppen, die da vertreten sind, was so die Biomasse angeht. Die erfüllen sehr viele ökologische Nischen. Das sind welche, die viel im Sediment halt das Sediment durchwühlen.
Also da, wie der Wattwurm zum Beispiel?
Wie der Wattwurm zum Beispiel. Es gibt auch Räuber, es gibt sehr viele Anneliden, die Filtrierer sind, wie die so aussehen wie Blumen. Die haben ja ihre Tentakelkrone, damit wird das Wasser gefiltert. Oder wir haben pelagische Anneliden, die nur die ganze Zeit quasi schwimmen und nie zum Meeresboden kommen. Das sind auch Räuber und Jäger. Also es ist eine enorm große Gruppe. Durch diese Vielfalt sind die aber auch in der Lage, ökologisch viele Nischen zu erobern und spielen natürlich enorm große, wichtige Rollen im Ökosystem.
Also einerseits, indem sie, sagst du, zum Beispiel als Filtrierer natürlich irgendwie für die Wasserqualität zuständig sind,
aber auch
wenn sie Sediment durchwursteln, sind sie dafür zuständig, da irgendwie vielleicht auch Nährstoffe rauszuholen oder wieder welche zurückzugeben und das aufzulockern. Wenn die sonst unterwegs sind, dienen sie wahrscheinlich auch als Futter für alles Mögliche.
Total, auf jeden Fall. Für Fische, für alles Mögliche.
Osedachs oder der, wie heißt der, Zombiewurm?
Der knochenfressende Zombiewurm.
Der knochenfressende Zombiewurm dient zum Recycling von Kadavern. Wenn man jetzt so Senckenberg insgesamt anguckt, geht es natürlich viel um Biodiversität und um Zustand von Ökosystemen und so. Wenn du jetzt mal ein Beispiel rauspicken würdest, vielleicht auch aus deiner Tiefseeforschung oder so, wie ordnet sich dieses Puzzlestück Würmer da ein? Also was könnt ihr ableiten alles?
Da würde ich vielleicht eher was anderes sagen als die Tiefseeforschung, weil die Tiefseeforschung, das ist natürlich super spannend und ist eins der wichtigsten Forschungsschwerpunkte auch bei Senckenberg, aber auch von mir. Aber ich finde es jetzt wahrscheinlich für viele ist es nicht so überraschend, dass man in der Tiefsee neue Arten findet, weil das ist wenig erforscht und ist klar, dass davon geht man so ein bisschen aus, dass da auch neue Arten, unerforschte Diversität vorhanden ist. Aber gerade wenn man mit so Tieren arbeitet wie Würmer, die vielleicht auch, ich meine, ich finde die total spannend, aber ich gebe es auch zu, da gibt es nicht so viele, die das so spannend finden, da findet man überall neue Arten. Und das, finde ich, ist eigentlich eher das Spannende. Das heißt, wir haben zum Beispiel mehrere neue Wurmarten entdeckt und beschrieben vor etablierten meeresbiologischen Forschungsstationen. Da würde man ja davon ausgehen, das hat sich schon jemand mal angeguckt.
Vor der eigenen Haustür.
Vor der eigenen Haustür. Und wir haben, ich kann jetzt so mindestens 3, 4, die wir schon veröffentlicht haben und mehrere, so um die 50, die vielleicht schon in der Pipeline stehen. Oder im Mittelmeer, wo alle ihren Urlaub machen. Ich hatte einen Doktoranden neulich, der bei mir über so eine kryptische Wurmgruppe gearbeitet hat, die sehr ähnlich aussehen, aber wenn man sich da die Genetik anguckt, eindeutig sehen kann, das besteht aus ganz vielen Arten. Die kommen alle um so ein paar hundert Kilometer, vielleicht noch nicht mal, in Süditalien. Also das ist jetzt nicht so, und Gezeitenzone, ne, wo man einfach schwimmen geht und einfach so mit Eimer Algen sammelt und da sind schon neue Arten. Und genau das, finde ich, ist eigentlich das Spannende, wenn man mit so Tiergruppen arbeitet, die vielleicht nicht so gut untersucht sind, weil da sind überall neue Arten, die sich verstecken und das hat auch eine enorme Bedeutung für politische Entscheidungen. Das heißt, wenn man sagen möchte, welche Region möchte ich schützen? Wenn man davon ausgeht, da kommt nur diese eine kryptische Art vor, alles, was Namen hat, zählt. Und wenn es noch keinen Namen hat, dann kennt man die nicht, dann würde das auch in irgendwelchen Biodiversitätsanalysen und so weiter nicht mit berücksichtigt werden. Das macht einen riesen Unterschied, ob du 30 endemische Arten hast, die in einem Strand vorkommen, oder nur eine Art, die über das ganze Mittelmeer verbreitet ist. Und gerade deshalb ist es ja auch total wichtig, diese taxonomische Grundlagenforschung zu machen, Arten zu benennen und auch Arten zu benennen, die vielleicht nicht nur in der Tiefsee vorkommen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber wenn man hier vor der Haustür Sachen hat, die noch niemand kennt, Das, finde ich, ist eigentlich fast überraschender als irgendwie eine neue Art aus der Tiefsee.
Hast du schon mal eine Art nach dir selber benannt?
Das darf man nicht.
Ah, okay. Aber du dürftest, also ein Kollege dürfte sie nach dir benennen und du dürftest wiederum eine Art nach einer Kollegin benennen oder so?
Ja,
ah,
okay. Das gibt's auf jeden Fall. Es wurde auch ein Wurm nach mir benannt oder ist noch nicht veröffentlicht. Es gibt bald einen Wurm, der nach mir benannt wird.
Und der heißt dann mit Nachnamen wie?
Tilici.
Tilici. Also nicht Ekin Tilici, sondern Tilici.
Genau.
Wunderbar. Ganz vielen Dank, Ekin Tilici, dass du da warst.
Ja, gerne. Es hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörende, wenn Sie jetzt neugierig sind auf tolle Bilder vom Gänseblümchenwurm oder einem schillernd bunten Seestern, dann klicken Sie sich doch einfach in die Infos zu dieser Folge. Dort verlinken wir auch Ekin Tilics Instagram-Account und seinen Account auf X und seine Website. Mein Name ist Susanne Schädlich und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Erdfrequenz. Bis dahin, machen Sie es gut.